Ich nehme an, ihr habt alle schon vom Holocaust in dem Sinn gehört, wie man sich da fühlt, wie das grausam ist, wie schlimm das ist. Habt ihr schon einiges gelesen? Ja, hier sind also Bücher dazu oder Workshops oder sowas. Ich werde schon auch davon erzählen, wie es wirklich war. Aber wozu und warum? Was soll das? Der ganze Sinn vom Holocaust zu reden ist, dass man die Erfahrung anschaut und auch heute anwendet. Dass man schaut, kann ich da irgendwas rausziehen, irgendwas lernen, irgendwas sehen, wie ich umgehe, zum Beispiel mit Faschismus. Ja? Theoretisch ist das furchtbar schwierig, also Historiker studieren da lange rum, um zu sehen, was ist Faschismus. Und wenn ihr jetzt eine Prüfung hättet, und ihr solltet vielleicht gefragt werden, was ist ein Faschismus? Da würdet ihr euch da wohlfühlen, fühlen, klar, kann ich beantworten, oder eher nicht so. Bisschen schwierig. Und also im Grunde genommen gehe ich jetzt mit euch so um wie mit den anderen Holocaust-Überlebenden, für die ich so ein paar Bücher rausgebracht habe, dass sie erzählen. Und ich habe aber schon vor 20 Jahren, vor 10 Jahren immer gesagt, ich will durchaus, dass ihr erzählt, wie das im Holocaust war. Das war einmalig. Ja, wir können auch mal fragen, was einmalig ist, weil es gibt sehr schreckliche Szenen in Afrika, ja, in Israel, in der Ukraine, überall. Aber ich will noch 3 weitere Zeitpunkte von euch haben. Der zweite, die große Enttäuschung, fehlende Wiedergutmachung nach 1945. Das heißt, wenn also ich in einer Minderheit bin, die warum auch immer gequält wird, die, wo viele ermordet werden, ja, also ich war 5 Jahre alt am Ende des, 1944, ja. Und da waren ja einige aus meiner Familie umgebracht. 5 Jahre, ja, ich konnte das überhaupt nicht verstehen. Und es war eine Beklommenheit, man redet da auch nicht darüber. Ja. Weder in den Opferfamilien noch in den Täterfamilien. Könnt ihr euch schon vorstellen, warum, könnt ihr aber auch fragen. Also das war der zweite Zeitpunkt. Man fühlte sich nicht wieder friedlich oder gar wohlwollend aufgenommen. Ja. Wiedergutmachung war vielleicht 1% von dem Schaden, der angerichtet wurde. Ganz klar, nach dem Weltkrieg muss man viel aufbauen. Stellt euch das wie in der Ukraine vor, da hat man auch erst einmal Geldknappheit. Egal. Also es geht darum, dass man die ganze Sache überschaut. Der dritte Zeitpunkt ist heute. Da habe ich meinen Überlebenden gesagt, ja, wendet auf heute an und das vierte auf die Zukunft. Ziemliche Überforderung, ja. Aber sie haben es probiert, ist aber sehr schwierig. Es ist, Gedenken, das soll man ja denken irgendwie. Ja, was soll man denken? Was ist ein Faschist? Was ist das? Wie kann ich den bemerken? Es gibt ja tausenderlei Faschistentypen, ja, etwa die Ungarischen, so Orban, solche Sachen. Und die einen sind sehr tödlich, sehr schlimm und die anderen mehr so Interessenpolitik, eigensinnig, eigenwillig. Ja. Das ist also sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und der moderne Mensch, also auf Deutsch ihr alle, der moderne Mensch, der soll erkennen, zu Dingen wie Lügen, Fake, ja. Ob einer ehrlich ist, auch gefühlsmäßig. Es ist also nicht nur das Denken im Sinne eines, vielleicht eines Historikers oder eines Politologen, sondern auch hineinspüren, was ist da los. Ja. Hunde können das sehr gut. Wir können uns auch mal kurz fragen, was ist eigentlich natürlich an einem Faschisten? Was ist gut an einem Faschisten? Natur. Ihr alle wisst, was ein Urwald ist, so ungefähr. Und um da zu überleben, braucht man ein Revier. Dieses Revier verteidigt man auf Leben und Tod. Aber es ist nur so groß, wie ich, sagen wir mal, als ein Wolf brauche, um meine Familie durchzubringen. Das ist natürlich. Wenn es aber ideologisch wird, ist es eine geringere Zivilisation. Ja? Wir alle sind in einer Vorstufe von Zivilisation. Unterhalb dem Niveau von den meisten Tieren, was Ethik betrifft, was Gruppenzusammenhalt und Verständnis betrifft. Das muss man erst mal kapieren. Also das ist nicht so einfach, weil in dem Moment, in dem ich eine Ideologie habe, Beispiel die Nazis, die wollten noch mehr Lebensraum haben. Die haben ja in Deutschland mehr als genug. Was ist passiert? Sie haben in Osteuropa versucht, Lebensraum zu gewinnen, haben sie auch geschafft, dann aber wieder verloren und am Ende war Deutschland um eine ganze Fläche von Landschaften ärmer, viel weniger. Also ein Franzose hat heute doppelt so viel Platz, Landschaft, Wälder und alles pro Person als wir. Hätte nicht so kommen müssen. Ja. Ich muss also immer schauen, mache ich damit? Ist das richtig? Bei der Frage, ob ich mitmache, natürlich muss ich rechtzeitig da sein. Also ein Beispiel, mein Onkel Albert, der hatte das Eiserne Kreuz aus dem Ersten Weltkrieg. Und noch so ein anderes Kreuz, Ehrenkreuz als Frontsoldat. Ja, Erster Weltkrieg, ihr wisst, 1914, 1918. Hat er bekommen, er war Richter, er war angesehen, er hatte einen ordentlichen deutschen Job. Die Familie, 300 Jahre in Deutschland, das waren also Deutsche. Kann man alles auch streiten und anders sehen, 300 Jahre. Und dann, irgendwann ist er geflohen, aber es war zu spät. Das heißt, ja, er ist also nach den Niederlanden, dachte, da ist er erstmal sicher, die Nazis mit ihrem Militär waren in vollkommen nichts da, haben ihn, seine Frau und drei Kinder nach Auschwitz gebracht und sind dort ermordet worden. Ja. Die Schicksale sind vollkommen unterschiedlich von Überlebenden in großen Familien also denen, die es nicht überlebt haben, so wie meine Mutter hat es nicht überlebt. Es war aber beklemmend, in der Familie sprach man gar nicht darüber. Es ist ja auch der Holocaust eigentlich unerklärt. Aber es ist ihr müsst wissen, wie könnt ihr zum Beispiel Hitler und Weibel unterscheiden? Ja, was haben sie gemeinsam, was trennt sie? Wäre doch sehr interessant, wäre ein interessanter Workshop. Ist nicht so einfach. Ja? Ich muss ja hinspüren auch. Und kein noch so gescheiter Mensch kann voraussehen, was, wenn mal angenommen zum AfD käme an die Macht, was die machen. Weil das sind mehr Bürgerliche eigentlich, ja, als andere. Also das ist verdammt schwierig. Ich überfordere euch alle. Ist aber nichts Neues. Unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft, der einander überfordern. Jeder überfordert eigentlich jeden. Genetisch gesehen, wenn man als Baby aufwacht, findet man den Urwald nicht, für den man die Gene hat. Ja, jetzt muss man sich orientieren, verdammt schwierig. Aber nochmal zurück, Holocaust. Was ist der Unterschied? Wie kann ich euch das vermitteln? Ich habe dafür jetzt, da wache ich nachts um vier auf und überlege mir, wie kann ich euch das vermitteln, einen neuen Begriff geprägt. Weil die Lage ist an sich, wenn ich mich gegen Brutalität nicht wehren kann, wenn ich also hilflos bin und Brutalität ausgesetzt, ja, wie würdet ihr das nennen? Vielleicht eine beschissene Lage. Und ich werde euch vielleicht überraschen, wie sehr diese Lage verschissen ist. Deshalb nenne ich den Faschismus von solchen Faschisten von den brutalen nenne ich Faschismus. Und ich sage euch genau warum. Das hat nämlich wirklich damit zu tun. Also wenn man mal schaut, wie wurden die Leute nach Auschwitz gebracht. Am Anfang, ja, mit Zügen, zögerlich, schrittweise. Am Ende, als man schon die Amerikaner in der Nähe hatte, da war das so, also, es wurden ja von den jüdischen Kindern 4 von 5 umgebracht. Ja. Insofern bin ich hier eigentlich eine Ausnahme und nicht typisch. Es müssten eigentlich 4 andere neben mir stehen, die ermordet sind, und das geht aber nicht. Also insofern ja, hatte ich ein sanfteres Schicksal, was immer das heißen mag. Aber wie war das da am Ende? Man hat einen Viehwaggon. Und in so einem Viehwaggon, ich weiß nicht, ob 100 Leute reingehen oder 50, egal, da wurden die Leute hineingeprügelt. Die Kinder, genauso wie die Erwachsenen, ja, Familien oder Schulklassen, ja, hineingeprügelt, hineingefärscht. Und dann wurden die Türen zugemacht. Und das, dann ging es einem so wie den Tieren noch schlimmer, weil man ja sehr eng aufeinander war. Also, wenn man Tiere so behandelt, dann würde das Fleisch nicht mehr die Qualität haben. Ja. Das nur mal so für die Vorstellung. Aber man war da eingefärscht, es gab vielleicht eine Fahrt von 3 Tagen, kann sein, ja, mal mehr, mal weniger, und es gab nichts zu trinken, nichts zu essen. Es war vielleicht eiskalt, vielleicht nicht. Es gab keine Toiletten. Es gab einen Eimer für vielleicht, ja, für einen Waggon. Also vielleicht für 50 Leute. Ihr müsst euch das, und von daher wisst ihr jetzt, was ich meine, eine Lage kann beschissen sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja? Deshalb, Faschismus muss man nicht so nennen. Aber bei Menschen, die Erbitterung stirbt zuletzt. Einer, der mich beeindruckt hat, der Schalamow, der war in einem sowjetischen Gulag. Und von dem habe ich den Satz, die Erbitterung stirbt zuletzt. Ja, man war dort bei Stalin einfach total ausgeliefert, brutal ausgeliefert. Und was auch immer, die Erbitterung stirbt zuletzt. Und diese Erbitterung, ich sage euch zum Beispiel, mein Freund der Horst, der lief 1945, gerade dass er frei geworden war, mit einer Handgranate in der Hosentasche rum. Und er hat gesagt, wenn noch irgendeiner, egal wer, mich angreift, dann ziehe ich da die Leine und dann geht er mit mir unter. Das ist Erbitterung. Heute lieber ein sanfter Mensch. Habe ihn jetzt am Wochenende besucht, 96 Jahre alt. Und eigentlich kein Holocaust-Überlebender versteht, wieso man da AfD wählt, was das soll. Ich habe euch ja erklärt, dass es nicht unnatürlich ist. Eine Sache habe ich erklärt, ja, Revier. Das andere ist, ich habe den Eindruck, vielleicht bei vielen von euch wäre das so, dass man sagt, ja, hier muss sich ganz stark was ändern, in dieser Gesellschaft. Völlig umkrempeln. Das ist richtig. Und das Verblüffende ist, diejenigen, die am ehesten überzeugen, dass sie was stark verändern können, jetzt im Wahlkampf ist die AfD. Muss man ganz realistisch sehen. Die sind bereit dazu. Tragisch nur, dass sie das Falsche verändern wollen. Ja, also Klimaveränderung leugnen und solche Sachen. Ja, das ist einfach nichts anderes als falsch. Auf Deutsch, ihr alle zukünftigen Politiker und so habt eine Aufgabe, dass ihr mit dem Drive, mit der Kraft der AfD, und das ist zunächst mal gesund, dass ihr aber dann das Richtige für die Demokratie macht. Ja? Das ist der Unterschied. Das erwarte ich von euch. Also, da habt ihr eine Menge zu tun. Allein schon, ja, wie ist denn das mit Trump? Wie ist denn das, wenn in den Medien da Lügen, Fake, ja, all solche Dinge lest? Habt ihr ein Gespür, was authentisch, also ehrlich ist, ja, was aber naiv, treuherzig ist? Man muss das spüren. Der Hund ist der Freund des Menschen seit 10.000 Jahren, weil er das unglaublich gut spüren kann, ohne Worte. Wir in einer Industriegesellschaft müssen dieses Gespür, diese Feinfühligkeit für was echt ist und was wirkliche Gefahr ist, pflegen. Wir dürfen nicht sagen, naja, ich kann ja eh nichts machen. Das ist Blödsinn. Ja? Und eine sehr positive Sache dazu, die euch und mich trösten kann vielleicht, ist, ihr habt eine sehr unglaubliche Freiheit. Also wir haben hier so eine, sagen wir vorsichtig, eine Art von Demokratie. Das ist schon was. Da könnt ihr es mal aufessen und könnt sagen, was ihr wollt, so ziemlich. Ja? Das ist ganz wichtig. Ich erinnere noch einen Nazi, fand ich interessant, der sagt, ich bin nicht gewalttätig. Ich schnappe mir nicht den Nächsten, hau dem den Baseballschläger auf den Kopf. Aber ich bin gewaltbereit. Interessanter Unterschied, ja, das war ein gescheiter Nazi. Da habe ich nachgedacht. Ich bin gewaltbereit, nämlich wann? Wann schlage ich zu? Wann habe ich einen Grund zuzuschlagen? Ja, bin nicht gewalttätig. Gewalttätig wäre, dass ich einfach so irgendjemand angreife ohne den geringsten Grund. Nein, gewaltbereit. Wenn einer quatscht. Auf Deutsch, wenn irgendeiner Argumente gegen diesen Nazi hatte, dann fand er, der quatscht nicht. Der haut gleich zu. Ja, interessant. Und man kann es ja vielleicht verstehen, er war eben überfordert, er war eigentlich schwach. Da, wo ihr stark sein sollt, er konnte das gar nicht einschätzen. Warum man vielleicht Dinge von ihm verurteilt, in welche Tradition er sich stellt. Solche Dinge. Ja? Also da müsst ihr hellwach sein und schauen, dass ihr euch auskennt. Ich habe nie eingesehen, dass ich nichts tun kann. Ja? Und was man braucht, im Grunde kann jeder genau da, wo er ist, etwas für diese Welt tun. Also einer, der in der Kita, die Kinder betreut. Oder auch ein Soldat. Oder irgendein Bürokrat vielleicht. Aber wenn er menschlich mit den Kindern und anderen umgeht. Der Michel Friedmann, das ist so ein Jude, der auch so ein bisschen frech ist, der hat gerade im Tagesspiegel geschrieben, ja, weltweit, egal ob jetzt in Gaza oder in Israel oder in Afrika, jedes Kind ist also überfordert und man kann keinem einzigen Kind einen Vorwurf machen. Es ist immer ein Verbrechen oder eine Tragödie. Das heißt, ich darf als Politiker eigentlich überhaupt keine solche Situation zulassen, wo die Unschuldigen getötet werden. Das ist also die Aufgabe, wenn man Politik macht und dabei stark ist, ja, einsatzbereit und vielleicht auch wirklich was machen kann. Mein Job war, nicht zufällig eben Katastrophenforscher, Atomkriegsforscher, und ich habe mir das alles angeschaut und habe darüber eine Menge Zeug so publiziert. Und das kann nicht jeder machen, muss auch nicht, soll auch nicht. Ja? Aber da hatte ich einfach das Gefühl, ich bin lebendig, ich habe hier eine Aufgabe und die mache ich einfach. Und ob es dann insgesamt gut geht oder nicht, ja, da habe ich auch meine Sorgen, genauso wie ihr. Aber da, wo ich bin und in meiner Umgebung, kann ich was bewirken und die Umgebung merkt es auch. Es lohnt in jedem Fall. So, jetzt habe ich genug rumgeschrieben. Vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen. Das ist irgendwas verwunderlich, merkwürdig von dem, was ich gesagt habe. Nicht verständlich. Ja, da war es. Und dann auch vorne. Oder fangen wir vorne an. Ich habe noch keine Statistik, aber allein schon, ja, dass man täglich schlechten Bedingungen, ja, kaum was zu essen ausgesetzt ist, bei dem geringsten Anlass geprüft werden kann. Also es kam vor, so wie auch in der Theresienstadt, wo man eigentlich auch in der Wartestation war, und dann nach Auschwitz vielleicht gebracht zu werden. Also das war extrem unterschiedlich. Ja, aber es war eigentlich immer erkennbar ziemlich hoffnungslos. Ja? Eine Statistik habe ich nicht. Aber wenn du ausgeliefert bist und du kannst nicht weg in dem Lager, ja, das ist dann im Grunde unendlich schwer. Ich habe da ein Bild, wo eine Mutter ihr Kind über einen Stacheldrahtzaun wirft, weil da ein Bauer auf der anderen Seite mit einem Wagen rauskam. Also das ist so die Lage, das ist jetzt keine Statistik. In der Hoffnung, dass dieser Bauer dieses Kind rettet, was dann auch geschehen ist. Ja, vielleicht noch andere Fragen, da war auch hinten noch was. Die Weihnachtsferien. Sehr interessante Frage. Weil, als ich dann so alt war wie ihr, da hat man mir erzählt, naja, stell dich nicht so an, du warst ja noch so klein, du hast ja eh nichts kapiert. Dreißig Jahre später hatten die Psychologen herausgefunden, je kleiner ein Kind ist, desto stärker die Auswirkungen auf das Kind. Und zwar genau auch deshalb, weil es, wenn es unerklärlich ist, ja, wenn es gegen die Ethik von allem, was man gelernt hat, mitgemacht hat, machen durfte, dann ist die Wirkung sehr, sehr stark. Ja, also das hat man dann herausgefunden. Das ist sehr schlimm. Und ich war 1938 Ende geboren und als ich meine Mutter verlor, also 1944, es war für mich total unverständlich. Wie kann das sein? Und das ist auch für sehr viele so gewesen. Ja. Ich erinnere heute noch, dass dann noch, es war zu Hause und da war, ich durfte nicht zu meiner Mutter, sie war sozusagen da eigentlich schon todkrank und sie war also nicht so plötzlich umgebracht worden, aber eben volle Ursache Gewalt der Nazis, da war die Treppe. Diese Treppe, das ist heute noch in meinem Kopf so, als wäre ich, sagen wir mal, hier diese Treppe und ich will da raufgehen, weil da oben meine Mutter ist. Und ich hatte als Kind die Idee, ja, da kam also der Hausarzt mit sehr ernstem Gesicht den Haufen hinunter. Dann spürt man das, dann hat man eine Ahnung davon. Und ich hatte dieses kindliche Gefühl, wenn ich nur ihre Hand halten könnte, das würde ja vielleicht irgendwie etwas helfen. Ja. Also, diese Wirkung, ihr in eurem Alter könnt schon irgendwann dann, ja, studieren, also studieren meine ich jetzt nicht an der Uni, sondern mal was lesen in der Zeitung und so, Und alle zwei Jahre kann man sehr viel besser einschätzen, was da los war. Ne? Aber wenn man so klein ist, das ist schwer. Aber weil die ersten vier Jahre mit meiner Mutter ganz wunderbar waren, ich meine, vielleicht erkläre ich das, sie war ja voller Angst und so. Dadurch habe ich eine gewisse Stabilität erreicht. Ja? Also ich musste nie in so einem KZ sein. Ja? Und von daher bin ich, was man heutzutage resilient nennt, zäh, kampfbereit im Grunde. Ja. War nicht immer so, ich habe lange gebraucht. Mit den Traumata nennt man das, also wenn man so eine seelische Verwundung hat neben der körperlichen. Ich habe sozusagen, ja, therapeutisch und so weiter, diese Dinge bearbeitet und studiert. Ja, also man muss sich befreien. Ich mache hier einen völlig falschen Eindruck, glaube ich, weil, ja, also Child Survivor normal, die sind ziemlich K.O. Ja, aber sie können auch kaum noch zu euch kriechen oder kommen. Ja. Und solange ich das kann, ja. Aber wie gesagt, das ist, selbst in Israel, ein Drittel der Leute sind total verarmt, also von den 130 Child-Survivors, die es da noch gibt. Ja, total verarmt und oft, also das zu dieser Wiedergutmachung, die oft sehr gering war. Aber ich konnte mich selber befreien. Das ist eine Ausnahme. Ja, ich bin irreführend, weil mir geht es viel zu gut. Eine Frage.
Ja, ich würde gerne wissen, wie sich Ihr Leben heute in Deutschland erwähnt.
Würden
Sie sich heute diskriminiert oder Schaden ausgesetzt? Wie
erleben
Sie oder
Ihr
Umfeld das heute?
Ja, gerne. Ich fühle mich heute so, mich kann keiner diskriminieren und wehtun, da ist es ein blöder Hund. Also das, man kann mich da gar nicht verletzen. Ja? Aber wenn ich mich ringsum umschaue, ich war ja in so einem Verein, den ich auflösen musste, weil wir waren so ein rebellischer Verein, wir waren politisch interessiert, wir waren nicht so brav wie die meisten Child Survivor, also waren Child Survivor, warum Englisch? Das war so 1988, hat einer in den USA gesagt, er fühlt sich so komisch und so allein und er ist ein Überlebender des Holocaust, er lädt mal ein und hat eine Notiz in der Zeitung gemacht. Und da kamen eine ganze Menge Leute. Ja, und das war dann, haben wir so einen Verein gegründet. Und in dem Sinn, damit man sich nicht so alleingelassen fühlt, das alleingelassen werden, einsam sein ist ja allein schon eine Diskriminierung. Mich diskriminiert, also niemand in dem Sinn, den Job hatte ich da keine Probleme, es kam halt drauf an, ja, dass jemand selber auch kämpft. Aber wäre meine Mutter zwei Jahre früher umgebracht worden, hätte ich vielleicht überhaupt nicht kämpfen können. Ja, also insofern. Ich fühle mich privilegiert eigentlich und meine vieles, was ich erreicht habe, hängt damit zusammen, dass ich zunächst mal eine gesunde Welt hatte. Aber andere, die viel älter waren, bei denen war der Zusammenbruch, auch wenn sie älter waren, größer. Das ist alles furchtbar kompliziert. Aber dass mich einer diskriminiert auf dem Job, nützt das nichts. Natürlich war ich diskriminiert. Also, als ich so alt war wie alt war ich da? Mehr noch ein bisschen jünger, also 8. Da stand in meinem Zeugnis drin, der dem an sich ganz begabten Schüler fehlte zum Erfolg, wegen der Sauklaue, also war ein bisschen anderer Ausdruck, also man konnte meine Schrift nicht lesen. Ich war da. Niemand hat sich je um Hausaufgaben gekümmert. Ich musste das alles so improvisieren. Ne? Ich hatte dann eine, wie man sagt, eine Stiefmutter, die halt, ich sag's mit heutigen Worten, irgendwo mit mir überfordert war. Ja? Also es hieß dann immer, sie hat so große Schwierigkeiten mit mir. Ja, da war die vielleicht diskriminiert. Und ich hatte aber auch welche mit ihr. Das sind andere Sachen, als wenn man politisch, gesellschaftlich diskriminiert wird. Aber in der Wissenschaft war das eigentlich nicht so. Ja? Sondern nur da ich ja auch noch als Student, auch noch als Twenty gestört war, also nicht ganz natürlich war, ja? War ich natürlich objektiv gesehen irgendwo diskriminiert. Aber das ist was anderes, als wenn heute einer auf dem Schulhof hören muss, du Jude. Ja? Also in dem Sinn fühle ich mich da ziemlich frei und ziemlich sicher. Ja? In diesem Weitere Fragen.
Hier vorne?
Ja.
Haben Sie denn eine jüdische Familie gelebt?
Interessant. Ich lebte in einer Mischehe. Also meine Mutter war eben jüdisch und mein Vater nicht. Eine Mischehe. Und am Anfang hatten die Nazis noch eine gewisse Hemmung, einen Halbgermanen umzubringen. Auf Deutsch. Jüdische Kinder wurden umgebracht, aber welche, die so gemischt waren, da haben die Nazis eine sehr starke Politik gemacht, dass Juden und andere Deutsche nicht heiraten durften, um das zu vermeiden. Und insofern, wenn welche überlebt haben wie ich, waren das oft solche, die anfangs nicht nach Auschwitz gebracht wurden oder sonst wie ermordet wurden. Und dann wurden welche auch ermordet. Aber eben am ehesten hatte man da noch eine Überlebenschance. Da seht ihr, wie willkürlich Faschismus sein kann. Also insofern lebte ich dann in einer Familie mit Eltern, die nicht weil wir nicht jüdisch waren, bekam auch nie auch nur ein Fetzen mit von jüdischer Religion, also keine Spur. Mein älterer Bruder war also natürlich auch in dem Sinn Halbjude, also so. Meine anderen Geschwister waren, wenn ich es vereinfache, germanisch, also was weiß ich, jedenfalls arisch oder so. Und ja, ich habe dann erst sehr, sehr viel später, im Grunde hat mir erst jemand, als ich 50 war, von der Großfamilie, ja, also ich hatte ja den Onkel Albert, von dem ich euch erzählt habe, noch drei Tanten und so, und da habe ich dann immer mehr erfahren, im Grunde genommen kurz vor dem Abitur, als ich in der Lage war, allein in Deutschland rumzufahren, habe ich die Überlebenden besucht und da dann eine Menge erfahren. Ja, also, ja, weitere Fragen?
Ja. Also mich persönlich hat die Auftritt jetzt ziemlich überzeugt, aber was würden Sie einen überzeugten AfD-Wähler sagen?
Also, die AfD-Wähler? Ja. Naja, die sagen dann, auch uns ist Unrecht widerfahren, in Dresden gab es einen Feuersturm, ja, solche Sachen. Ja. Und sie würden sagen, wir sind genauso Opfer, stellt euch nicht so an. Und im Grunde genommen waren auch bei Hitler, ich vereinfache mal, von 10 Leuten waren im Grunde 9 nur Sympathisanten oder schwache Leute, die einfach mitgemacht haben. Ja. Also insofern gibt es ganz bürgerliche Typen in der AfD, die halt so ein bisschen, wie hieß das, Deutschland über alles, die finden, ja, wir haben eine viel zu schwache und zögerliche Politik und sie wollen da also mehr Erfolg auch für Deutschland haben. Ja. So, also ein AfD-Mensch ist nicht über Faschismus in welche Tradition er sich stellt, nicht so klar. Ja? Wenn man mit ihm darüber in ein Gespräch kommen kann, dann ist das sehr gut. Wenn nicht, eben schwierig. Das heißt, es sind nicht in der aller Regel nicht die, also die, sind die Leute, die meinen, Deutschland wird benachteiligt jetzt in Europa, zum Beispiel. Ja, solche Dinge. Da können ganz unterschiedliche Fragen aufkommen. Aber Sie würden, die AfD würde sagen, so wie der Trump, America first, ja, sollten wir mehr starke Rolle haben in Europa, in der Welt. Also das ist die Vision. Und ich glaube ehrlich, ich habe nicht den Eindruck, dass die Weißen da, oder dass auch nur irgendwie viele Mörder sein wollen, gar nicht. Ja, also das ist einfach nicht mein Eindruck. Die Gefahr ist aber da, es sind Leute da, die natürlich mit Asylanten zum Beispiel so grob umgehen würden, wie man das in einer Demokratie nicht macht. Also, warum haben wir so Gesetze mit Asyl, dass man doch einem Hilfesuchenden Asyl gewähren soll? Ja? Das war nach, also war im Gesetz dann beim Grundgesetz nach 1945 so formuliert worden, ja, bei der Willy Brandt zum Beispiel, solche Leute im Ausland, die diese Schwierigkeiten hatten. Und wären furchtbar gerne, hätten sie in der Schweiz oder irgendwo ein paar Jahre überlebt, um zurückzukommen. Und um das zu gewährleisten, hat man diese Asylberechtigung eingeführt. Aber wenn eine Million Leute, ich vereinfache jetzt, aus Afrika kommen, weil da Dürre ist, das ist ein ganz anderes Problem. Ja, so. Da muss ich schauen, wie kann ich im Klima was verändern, damit die dort auch fair lebensfähig sind, solche Dinge. Und solche Gedanken sind Leuten von der AfD relativ fern. Ja, also das ist das Problem. Es ist so weit als Antwort, sonst sind auch viele Fragen über möglich, aber hier ist noch.
Vielleicht fragen wir ja auch viele, sag ich mal, AfD-Wähler oder auch so Faschisten oder so in unserem Alter existieren.
Ja.
Muss jetzt vielleicht sagen können, wie wir mit solchen Leuten klarkommen, die vor allem auch in unserem Alter sind.
Also, schwierige Frage. Auf jeden Fall, also von meinem Wissen her, dass ich auf euch das nützt, würde ich sagen, ihr gefährdet Deutschland. Ja, ihr. Die wirklichen Gefahren sind nicht, dass wir ein bisschen benachteiligt sind in der Welt und stärker egoistisch auftreten müssen, ja, wie der Trump, sondern die wirklichen Gefahren sind Dinge wie der Atomkrieg, wie auch das mit dem Klima, das sind die großen Gefahren und dagegen muss man was tun und ihr leugnet das, ihr müsst einfach mal hinschauen. Denn wenn man, es ist jetzt nicht jeder ein Wissenschaftler, muss auch nicht werden, aber da gibt es so ein Institut in Potsdam, das eigentlich über die Kipppunkte, wo ein Klima kippen kann, dass man da danach nichts mehr tun kann. Das ist furchtbar schwer sich vorzustellen, aber ich würde einem von der AfD eben auch sagen, was ihr macht, ist gefährlich. Anschaulich ist es ja so, wie wenn ich mit dem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit fahre und ich schleudere gegen einen Baum am Anfang. Ja, dann kann ich das schwer abfangen, wenn ich es merke. Ich muss vorher was tun. Und ich würde den AfD-Leuten sagen, ihr löst die entscheidenden Probleme nicht. Ja, würde ich ganz deutlich sagen. Ich muss halt die Situation auch sehen, ob ich mich gefährde, wenn ich mit denen offen spreche. Ob da vielleicht in der Nähe eine Polizei oder ein Lehrer oder wer auch immer ist. Also da muss man immer sich reinspüren in die Situation. Ja, das ist also wirklich nicht einfach. Gar nicht. Aber das Bewusstsein, dass die AfD-Leute Wert auf Sachen legen, die uns viel weniger gefährden eigentlich, als bis woraus ankommt. Und dass sie bestimmte Dinge, die Klimaveränderung leugnen. Ja, das würde ich deutlich sagen. Was jetzt neu ist, ist, dass ein Typ wie der Söhne von der CSU eben auch die Klimaveränderung leugnet. Ja? Also das ist, macht es ein bisschen schwierig. Okay, noch eine Frage. Ja.
Wenn Sie erzählt haben, Sie waren in Scheißeweiler, waren Sie dann nochmal in Auschwitz? Also in Ihrem Leben waren Sie nochmal da?
Nein, ich war niemals da. Ich war nicht als Kind da und ich bin heute war ich nicht da. Ich bin auch verdammt selten in Gedenkstätten gewesen. Ich habe mir das natürlich mal im KZ angeschaut, ja, mehrere. Aber ich meine, es kommt nicht darauf an, da sich furchtbar beeindrucken zu lassen. So, bei Gedenken sind oft so, da kommen die Politiker, die sitzen auf so klapprigen Stühlen und etwas zähneknirschend und gelangweilt und Zähne zusammengebissen, bis der Anfall vorbei ist und dann gehen sie wieder. Aber es verändert nichts in ihrer Politik. Und ich habe gesagt, ich mache halt Lachen, so wie wenn ich den Atomkrieg beschreibe. Ne? Ich war in Hiroshima, habe mir das angeschaut, auch Langzeiten, habe das angewandt auf Deutschland und so würde der Krieg aussehen. Und das stelle ich zur Verfügung. Und das ist, was ich anstelle von Gedenken mache, die ich verurteile, die ja wichtig sind. Ich meine, man muss das ja zur Kenntnis nehmen. Aber wenn man es zur Kenntnis genommen hat und man weiß es seit 80 Jahren, dann muss man was tun. Und das habe ich versucht. Das ist der Unterschied. Ja. Ob das richtig ist, müsst ihr beurteilen, eine Frage.
Was ist eigentlich Ihre Meinung dazu, dass das KZ öffentlich zugänglich ist? Also, dass wirklich jeder da einsteigen
kann? Ja, selbstverständlich. Ich meine, das kann man verbrechen und man soll das erkennen. Das muss öffentlich sein.
Ja, aber es gibt ja Leute, die jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Thema bleiben, die AfD supporten und dann da einfach reingehen.
Sie können reingehen, Sie haben keine Chance, das ist sehr viel zu schlimm. Natürlich kann man überall Hakenkreuze hinhaben, ja, und dann kommt die Polizei. Und das ist alles furchtbar umstritten.
Ja.
Und es ist alles scheißegal, jetzt kommt auch andere Dinge an. Ja, die wollen da hingehen, sollen machen, was sie wollen. Die Polizei wird kommen. Wenn dann natürlich die ganze politische Situation sich ändert, auf Deutsch eine CSU, die eigentlich eine Brandmauer kennen, die sie aber einreißen würden, was ich immer noch nicht annehme, ja, dann kann auch sein, ja, die wollen die Gedenkstätten schließen. So. Ich finde, sie sollen da sein, jeder von uns kann da hingehen und sollen doch auch die von der AfD, bevor sie AfD werden in unserem Alter, da mal hingehen.
Ja.
Das wird schon ein Eindruck geben. Also es gibt überhaupt keinen Grund, das zu verschleiern. Aber eigentlich genügt, wenn es in Wikipedia steht, wo man vielleicht eine Gedenkstätte hat. Ja? Denn diese Pietät, dieses Erschauern, dieses Betroffensein, ist nur der erste Schritt. Ja? Das ist wie der Anlauf bei einem Reitsprung wieder hoch. Und was ich da von euch verlange, ist natürlich die übliche Überforderung, bin ich mir auch bewusst, aber es ist die Lebensbedingung. Also im Urwald ist es üblich, dass man einmal in der Woche in sein Leben rennt. Aber das spreche ich schon heute an. Man ist kein Zuschauer. Das ist man nicht. Ja, weiter. Ja. Überhaupt nicht erlebt. Also Entnazifizierung. Ich sage es recht. Ich habe es wörtlich mitgebracht. Wie das war, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht kann es auch nicht wörtlich nehmen. Das war so. Worauf ich das hier. Sonst muss ich es auch auswendig können. Es gab ein Potsdamer Abkommen. Dieses, ja, da ist es. die Alliierten, auf Deutsch die Siegermächte beim Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis. UdSSR, USA und UK, United Kingdom, haben da in diesem Potsdamer Abkommen am 2. August 1945, ihr wisst was für ein Datum, 4 Tage vor der ersten Atombombe im Einsatz. Wir haben da was beschlossen. Nämlich, wie gehen wir mit den Besiegten, mit den Nazis in Deutschland um? Da gab es verrückte Ideen, oder vielleicht sogar natürliche, aus Deutschland ein reines Agrarland zu machen, jede Politik zu verbieten. Ziemlicher Wurz wäre wohl nicht gelungen. Aber was man festgelegt hat und auch durchführen wollte, war, dass Deutschland vollständig abgerüstet und entmilitarisiert wird. Dass die gesamte Industrie, die für die Produktion kriegswichtiger Güter geeignet sein könnte, demontiert wird. Ja, also das wäre sowas wie Verschrottung von Rheinmetall. Das heute machen wir. Dass die Nationalsozialistische Partei mit ihren ganzen angeschlossenen Gliederungen und Unterorganisationen endgültig auszuschalten ist. Was haben wir stattdessen gemacht? Immer wieder irgendwelche Nazi-Parteien zugelassen. Und schließlich, dass Deutschland in diese 4 Besatzungszonen aufgeteilt wird. Und Entnazifizierung, warum hat man das nicht gemacht? Was ist passiert? Der Adenauer, der Bundeskanzler, und der Eisenhower, Präsident der Vereinigten Staaten und Heerführer eben gegen Nazi-Deutschland vorher, haben sich geeinigt. Sie wollten, was dann die NATO wurde, Deutschland einspannen gegen Stalin. Das ist eine Methode, die US-Boys zu schonen. Ja? Also, so wie heute der Trump sagt, America first, und was soll ich meine wunderbare Jugend im Krieg, zum Beispiel gegen Stalin, wenn es zu einem kommt, opfern? Sehe ich gar nicht ein. Und in Deutschland, der Adenauer dann, ja, da brauchen wir die Fachleute, das sind die sowjetischen, nein, natürlich, das sind die im sowjetischen Bereich erfahrenen Soldaten. Also auch die schlimmsten Nazis. Ja, denn die schlimmsten Nazis waren entweder in der Bürokratie und Verwaltung hoch oben oder eben beim Militär. Die verantwortlichen Nazis. Und die wurden alle wieder eingesetzt als Richter, als Schullehrer, als Soldaten im Justizministerium. Ja. Und das ist das Gegenteil einer Entnazifizierung. Das ist ein bisschen so wie in Amerika, ihr habt das gesehen, das Kapitol wurde gestürmt. Ja, hat man jetzt diesen Faschismus eingeschränkt? Nein, die Typen wurden begnadigt. Ja? Also ein totaler Bruch mit Entnazifizierung in Deutschland. Ja? Das hat gefehlt. Natürlich gab es immer Leute, die anständig waren, zum Beispiel der Graf Baudissin, ein General, der dann die innere Führung in der Bundeswehr eingeführt hat und gesagt hat, das müssen aufrechte Demokraten sein. Und man hat versucht, da eben die Nazis nicht zuzulassen oder nur eingeschränkt, wenn sie sich einfügen. Und es gab auch natürlich eine Menge Entnazifizierung, aber entscheidend war, was damals Adenauer und Eisenhower gemacht